Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen. Heute ist es wieder mal ganz anders herum. Nicht ich habe einen Gast, sondern ich bin zu Gast, nämlich im Atelier vom Bildhauer und Restaurator Thomas Lucker. Und das ist etwas Wunderbares, mal außerhalb der eigenen vier Wände oder der Studiowände zu sein, weil man gleich in ganz andere Welten eintaucht. Und hier bin ich eigentlich mitten in einem Steinbruch, möchte ich mal sagen. Um mich rum Kalkstein in verschiedenster Bearbeitungsstufe. Ich habe ganz viele Skulpturen um mich rum. Ich sehe farbige Reliefs. Ich sehe viele Köpfe. Ich sehe aber auch Kalksteinplatten, die noch mitten in der Bearbeitung sind. Und was das alles irgendwie ist und wie das so zusammenhängt, das wird uns der Gastgeber erklären. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen im Atelier. Dankeschön, Thomas Lucker, dass Sie Deutschlandfunk Kultur eingeladen haben.
Ja, hallo. Guten Morgen. Herzlich willkommen in meinem Atelier.
Ich habe gehört, Sie haben extra aufgeräumt und sauber gemacht.
Ja, das ist immer ein willkommener Anlass, weil normalerweise sieht mein Atelier aus wie bei Francis Bacon mit zusätzlich sehr viel Staub. Und wenn mal Besuch kommt, dann mache ich halt sauber und habe gedacht, jetzt auch mit der Technik, ich muss mal entstauben.
Entstauben ist ein gutes Stichwort, weil ich habe nämlich noch den Hinweis bekommen, ich soll mich nicht dunkel anziehen, weil der Staub ist einfach nicht rauszukriegen. Also Kalkstaub ist das, ja?
Genau, das ist Kalkstaub. Ich arbeite in aller Regel mit Kalksteinen.
Mit Kalksteinen, die wir hier als Platte sehen, die werden hier angeliefert oder in welcher Größe vielleicht? Also ich sehe hier von wenige 10 Zentimeter hohe Kunstwerke, ich sehe aber auch Manns- oder Fraus hohe Skulpturen. In welcher Größe werden die Platten angeliefert?
Ja, ich mache es eigentlich so, dass ich regelmäßig in dem Steinbruch meines Vertrauens anrufe oder eine Mail schicke und Steine bestelle und entweder habe ich schon ganz konkrete Maße und sage, schickt mir Blöcke in der und der Größe oder ich kaufe einfach verschiedenste Maße auf Vorrat, die ich dann irgendwie verarbeite.
Also wie andere hier ihre Leinwände haben, stehen hier halt dann Kalkplatten herum.
Ganz genau.
Wir sind mit Deutschlandfunk Kultur zu Gast im Atelier vom Bildhauer Thomas Lucker. Zwischen Kalkstein, wie wir eben schon beschrieben haben, Kalkstein und Dunkelkammer. Wie gehört denn das zusammen?
Ja, das ist sehr unerwartet, das kann ich gut verstehen. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren angefangen, Steinbildhauerei mit analoger Fotografie zu kombinieren.
Wie geht das denn?
Ja, was ich tue, ist, dass ich meine Steine in der Dunkelkammer nasschemisch fotografisch belichte, sodass sich die Skulptur und das Foto dauerhaft miteinander verbinden.
Und so sehe ich hier jetzt zum Beispiel Figuren, Skulpturen, die tatsächlich richtige, also aus Stein sind, aber richtige, ich sage in Anführungsstrichen, richtige Gesichter haben. Also wo sich Gesichter wie fotografisch abbilden oder eben auch Kleidungsstücke. Das ist also die Fotografie auf dem Stein, ja?
Genau, alles, was man an der Oberfläche sieht, was nicht der Stein ist, ist das Foto, wobei das, was normalerweise beim Foto weiß ist, das ist das Fotopapier, das ist bei mir der Stein, der hat eine hellbeige Farbe, sodass es nicht ganz weiß ist. Manchmal nehme ich Marmor, der ist dann tatsächlich weiß, aber ansonsten ist es eben eine fotografische Oberfläche, es ist ein Foto auf dem Stein und manchmal gehe ich halt noch mit Farbe rein, die dann dazu kommt. Aber eigentlich ist es Schwarz-Weiß-Fotografie auf Stein.
Schwarz-Weiß-Fotografie auf Stein. Sieht auf jeden Fall wahnsinnig interessant aus. Ganz anders als also sowohl Fotografie als auch als Stein. Und ich würde das gerne mal, das Schöne ist, wenn man in so einem Atelier steht, sieht man ja Kunstwerke in den unterschiedlichsten Fertigungsgraden. Also eben die großen Steinplatten stehen hier bei uns. Ich sehe aber auch ein Kunstwerk, es ist eine Frau, die quasi zur Hälfte schon aus dem Kalkstein herauskommt. In welchem Stadium ist dieses Kunstwerk?
Ja, also ich beginne immer mit einem Foto, beziehungsweise ich brauche analoge Negative, mit denen ich in der Dunkelkammer arbeiten kann. Und von dieser Figur, es gibt dann ein Foto der Vorderansicht und der Rückseite als Negativ.
Also als erstes muss man mal eine Fotosession machen.
Genau. In diesem Fall hat meine Freundin Julia mir Modell gestanden. Und es sind sehr viele Fotos dabei entstanden und jeweils, und das ist das Wesentliche, Fotos von genau gegenüberliegenden Seiten, weil ich eben die Vorder- und Rückseite brauche. Daraus produziere ich analoge Negative und mit denen gehe ich dann in die Dunkelkammer. Und diese Skulptur ist in einem Stadium, ich habe also die Vorderseite aufgezeichnet auf den Stein nach dem Negativ in der Dunkelkammer und habe einen Teil des Steins schon entfernt, sodass ihre rechte Seite jetzt schon quasi frei steht. Und so werde ich diese Skulptur weiter bearbeiten, bis sie dem Negativ der Fotografie entspricht.
Jetzt ist das ja eine 8 oder 10 Zentimeter dicke Kalkplatte. Wie machen Sie das? Also wie kommt da die Figur raus? Wird da mit Hammer und Meißel gearbeitet oder wie?
Ja, ich bearbeite meine Steine tatsächlich wie die alten Griechen, also wie der Laie sagen würde, mit Hammer und Meißel oder der Bildhauer sagt mit Knüpfel und Eisen.
Ganz kurz, hier falle ich bald über einen kleinen Wagen mehrstöckig, wo die ganzen Instrumente drinstehen. Das sind die Bearbeitungsinstrumente?
Genau, also, diese kleine Etagere, die trägt meine ganzen Werkzeuge und das ist sehr überschaubar, was ich da brauche. Und damit bearbeite ich ganz klassisch traditionell den Stein und bringe ihn so in Form, bis ich zufrieden bin und bis ich eine Übereinstimmung so weit mit der Fotografie habe, dass ich denke,
also
so kann es bleiben.
Die Formen stimmen erstmal. Das ist dann aber noch ganz plan, ne? Also da ist dann einfach diese Figur eben Vorder-Rückseite rausgenommen aus dem Stein, aber sie hat ja noch keinen Reliefcharakter.
Genau. Also was man sagen muss, ist, dass meine Skulpturen eigentlich nicht wirklich vollplastisch sind, sondern mehr zweieinhalbdimensional nur.
Zweieinhalb,
das,
sehr schön.
Das heißt, die sind ein bisschen wie zwei Reliefs, die aneinander hängen. Und das spielt so ein bisschen mit Wahrnehmung, spielt mit den Dimensionen. Das heißt, ich habe erstmal sowas wie eine Silhouettenfigur. Und bringe dann aber eben mit einer verkürzten Tiefe, bringe ich dort Formen rein.
Und dann, wenn das soweit ist, dann gehen Sie ja nochmal wieder in die Dunkelkammer und dann wird tatsächlich ein Foto drauf fotografiert.
Ja, tatsächlich gehe ich relativ häufig nochmal in die Dunkelkammer, weil ich während der Bearbeitung immer nochmal überprüfe, passt es eigentlich, ist der Arm wirklich da, ist das Auge wirklich da, wo es nachher vom Foto her auch sein wird. Und so bearbeite ich den Stein, bis ich eben von allen Seiten zufrieden bin. Und dann kommt der ganze Teil der Dunkelkammerarbeit. Dann trage ich eine lichtempfindliche Emulsion auf den Stein auf, warte 24 Stunden, bis das durchgehärtet ist. Dann belichte ich den Stein mit dem Foto und dann kommen die klassischen chemischen Bäder, die man so aus der Dunkelkammerarbeit aus analogen Zeiten kennt. Und wenn alles gut geht, und das ist nicht immer der Fall, dann habe ich nachher diese Verbindung aus plastischer Skulptur und der Fotografie.
Was nicht immer der Fall ist, das wurde jetzt eben mit so einem Lächeln gesagt, aber das ist wahrscheinlich ziemlich ärgerlich, weil anders als ein Fotopapier, wo ich so 10 Fotopapiere vielleicht zur Verfügung habe, haben Sie genau eine Skulptur zur Verfügung, die Sie da mit Mühe rausgemeißelt haben, um die zu belichten. Das ist ärgerlich, wenn das nicht funktioniert, oder? Was funktioniert denn dann da nicht?
Also meine Familie kennt das gut, wenn ich mit richtig schlechter Laune nach Hause komme aus der Dunkelkammer. Und das passiert ab und zu, weil dieser Prozess der Belichtung von Steinobjekten, auch weil die natürlich plastisch sind, weil die zum Teil sehr grobe Oberflächen haben, weil ich die nicht ganz fein durchfummele, sondern zum Teil grob gespitzt lasse, dieser Prozess ist nicht wirklich zu kontrollieren und zu steuern. Und das heißt, da ist sehr viel Hoffnung dabei, wenn ich in der Dunkelkammer bin. Ich mache Vorversuche, aber es wird manchmal trotzdem nachher anders, als ich gedacht habe. Und es ist genau, wie Sie gesagt haben, es gibt nur diesen einen Schuss. Und manchmal klappt es einfach nicht. Und dann ist. Und Steinbildhauerei mache ich sehr lange, das kann ich halbwegs. Aber dieses Belichten, da, wie gesagt, da wird man demütig. Das habe ich nicht völlig im Griff.
Aber das ist ja eigentlich auch ein schöner Gedanke, dass eben dieses Kunstwerk dann diese Einmaligkeit eben auch hat. Ne? Jetzt muss es klappen und ist nicht einfach reproduzierbar.
Es ist gar nicht reproduzierbar und es ist manchmal, dass ich zwei Objekte direkt nacheinander mache, ganz genau gleich behandle und sie werden vollständig unterschiedlich und ich könnte nicht sagen, warum es so ist. Und manchmal bin ich positiv überrascht und freue mich und manchmal bin ich ja mehr oder weniger verzweifelt. Aber das ist ein Teil des Ganzen und ich mag das eigentlich auch ganz gerne, muss ich zugeben, dass ich das nicht so völlig im Griff habe.
Ich sehe hier so ganz unterschiedliche Skulpturen, also eben auch manche mit Farbe. Also hier hat ein junger Mann ein blaues Oberteil an, also das Ganze eben aus Kalkstein. Ne? Oder ich sehe eine Frau mit roten Haaren. Also Farbe auf Skulpturen. Eigentlich sind wir doch mehr oder weniger die weißen Marmorskulpturen gewohnt, oder? Was hat die Farbe für eine Bedeutung für Sie da drauf?
Ja, aber das ist tatsächlich das mit der Farbigkeit und der Skulptur ist in Wirklichkeit ja die ältere und größere Geschichte, weil eigentlich ist die Geschichte der Skulptur die Geschichte der farbig gefassten Skulptur. Denken Sie an Ägypten. Wir wissen heute, im Gegensatz zu dem, was Winkelmann mal behauptet hat, die Griechen.
Der Archäologe
Winkelmann, der von der weißen Antike geträumt hat. Die Wahrheit ist, die Griechen haben ihre Skulpturen und Tempel sehr farbig gemacht, und zwar wirklich mit Mustern drauf und alles. Die Römer haben es gemacht, wir kennen es aus dem ganzen Mittelalter. Michelangelo ist die große Ausnahme. Und danach kam dann irgendwann im Klassizismus, natürlich kam die weiße Skulptur. Aber eigentlich ist die Geschichte der Skulptur eben eine, die Farbe trägt. Die Griechen hatten einen Begriff, der hat gesagt, etwas ist hässlich wie eine ungefasste Skulptur.
Und damit meinte er hässlich wie eine ungefärbte.
Ohne das. Und derjenige, der die Skulptur nachher bemalt hat, war genauso wichtig wie der Bildhauer. Und das ist etwas, was unsere Sehgewohnheiten heute nicht so richtig zulassen. Und ich fand diesen Aspekt immer wahnsinnig interessant und spannend. Und irgendwann habe ich mich gefragt, kann ich etwas machen, was nicht einfach heißt, ich male meine Skulpturen an. Und so kam dann die Idee, vielleicht könnte ich es mit Fotografie verbinden.
So, ich stehe hier mit meinem Mikro mitten im Schaffensprozess von Bildhauer Thomas Lucker. Auf der Webseite kann man lesen, so als allerersten Satz, im Mittelpunkt von Thomas Luckers Arbeit steht die Auseinandersetzung mit dem individuellen und kollektiven Gedächtnis. Ich hatte ja eben schon Steinarchiv gesagt. Was ist damit gemeint?
Ja, also ich habe es ja schon gesagt, die Grundlage meiner Arbeit sind immer Fotos. Und Fotos haben natürlich immer irgendwie auch mit Erinnerung zu tun. So bin ich eigentlich mal in diese Geschichte geraten, die ich jetzt seit 15 Jahren mache. Also es geht für mich sehr stark um Erinnern und Vergessen. Und es geht für mich darum, wie wir als Individuen, aber sicherlich auch als Gesellschaft, wie wir Erinnerungen sammeln, wie wir sie abspeichern, wie wir sie modifizieren, wie wir sie hervorholen oder manche auch völlig verloren gehen. Und der Stein, mit dem ich arbeite, dieser Kalkstein, ist geologisch gesehen ein Sediment. Der ist im oberen Jura entstanden vor 150 Millionen Jahren und war Meeresboden, hat sich einfach so langsam irgendwie in Schichten, in Sedimenten angesammelt.
Also auch wieder in Zeitschichten.
In,
ne?
Zeitschichten.
Also
Lustigerweise sind das die Überreste eines Röhrchenwurms. Und es ist ein bisschen damit auch die Geschichte des Lebendigen. Das finde ich ganz spannend. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme Schichten weg und ich füge Schichten hinzu. Ich will nicht sagen, dass das eine Analogie ist zu dem, wie unser Gehirn arbeitet, aber das ist ein Aspekt, den ich daran ganz spannend finde. Und ich arbeite eben mit diesem Thema Erinnern, Vergessen, sicherlich auf einer nicht 1:1 Ebene. Also es geht mir nicht immer darum zu sagen, dieses eine Bild, da geht es um die Erinnerung an etwas, sondern es geht mir mehr um den Prozess des Erinnerns und Vergessens, der eigentlich an diesen einzelnen Arbeiten dann verdeutlicht wird.
Ich finde das Spannende so, dass auf der einen Seite der Stein, der eben Jahrtausende alte Stein, also was ganz Altes, und dann dieses Flüchtige der Fotografie irgendwie, dass sie das so zusammenbringen. Ich meine, man sagt ja auch in Stein gemeißelt, das ist etwas, was also so und nicht anders vor unserem Auge steht, eine Fotografie. Ich meine, das widerspricht dem ja eigentlich gerade, wie Sie den Stein dann zu etwas anderem machen, oder?
Ja, das ist wirklich auch ein Teil, der für mich ganz wesentlich ist. Wenn Sie sich vorstellen, als Bildhauer, ich bin ja figürlicher Bildhauer, wenn es um Menschen geht, wenn mir Menschen Porträts sitzen, dann bin ich durch die Steinarbeit von diesem Moment, diesem Augenblick am Ende sehr, sehr weit entfernt. Der Fotograf ist ganz dicht dran, der Zeichner kann vielleicht noch schnell sein, der Maler auch, der Bildhauer braucht sehr lange. Der Moment ist lange vorbei. Und was ich tue, ist, dass ich in der Dunkelkammer diesen Augenblick zurückhole. Das heißt, ich habe dieses Dauerhafte oder das Versprechen des Steins von Festigkeit, auch was wir alles verbinden mit Denkmal und so weiter. Und dann kommt aber dieses, wie Sie schon sagten, dieses Flüchtige, das Momenthafte, dieses Augenblickhafte dazu. Und das mag ich ganz gerne. Dadurch werden die Arbeiten halt so ein bisschen kippelig und sind irgendwie zwischen den Stühlen.
Ich sehe hier auch einen Kopf. Wo habe ich ihn denn jetzt? Ich hatte mir eigentlich merken wollen, wo er ist, der in Bewegung zu sein scheint. Also das hier, genau. Uns gegenüber steht jetzt ein Kopf, der eben aus einem Kalkstein rausgearbeitet worden ist, reliefartig, aber der ist in Bewegung, der Kopf. Der Kopf steht nicht still. Wenn ich irgendwie gehe und von einer Seite zur anderen, dann habe ich das Gefühl, der bewegt sich so ein bisschen mit. Wie ist Ihnen das gelungen? Also, weil der Stein ist ja nun mal starr.
Ja, also.
Augen sehe ich ja eigentlich auch nicht, die mir folgen. Also von daher.
Ja, ich sagte ja, dass ich die Fotos immer am Rechner zunächst bearbeite und ich arbeite zum Teil auch mit Bewegungsunschärfen. Das mag ich als Idee ganz gerne. Und das bringt tatsächlich Effekte ins Spiel, dass Menschen nachher das Gefühl haben, meine Skulptur würden sich bewegen oder es gäbe sowas wie eine leichte Vibration oder wie auch immer. Oder genau, sie folgen einer Bewegung. Und das, wie gesagt, das ist so ein bisschen dieser Aspekt, dass man sich sagen würde, das hat was Kippeliges und es macht was mit dem Stein, den er ansonsten nicht hat.
Ja, aber es ist total irritierend, weil man weiß ja, Stein steht, also steht einfach still und das tut er in dem Fall eben nicht. Was sind denn dann eigentlich so die Auslöser für so ein Werk? Also was für ein Thema eignet sich besonders gut oder drängt sich auf, wo Sie denn das Gefühl haben, ja, das halte ich jetzt fest?
Ja, das könnte ich überhaupt nicht sagen, tatsächlich. Ich bin auch schon gefragt worden, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diese Fotografie so mit dem Stein zu verbinden. Und da kann ich immer nur sagen, unter der Dusche. Also es ist irgendwie.
Sie wissen es nicht mehr.
Also irgendwie ist ja die Frage, also wie kommen wir eigentlich zu Ideen? Und so ist es auch, dass ich tatsächlich manchmal in der alten Fotofamilienkiste krame oder in meinen digitalen Archiven und gucke und dann springt mich irgendein Foto an. Und alles hat unmittelbar mit mir zu tun. Also es ist alles schon so ein bisschen, als würde man in meinen Kopf gucken, wenn ich hier im Atelier stehe und all diese vielen Sachen um mich rum sehe, das ist tatsächlich irgendwie, also das hat alles sehr mit mir zu tun. Und warum es aber das Einzelne ist, also wo ich dann sage, das wird ein Relief oder hier nehme ich nur den Kopf oder hier mache ich eine Figur, ich könnte es gar nicht sagen, das sind keine rationalen Prozesse.
Als Kind würde ich denken, hat Bildhauer Thomas Lucker eher mit Muscheln als mit Kalkstein zu tun gehabt. Er ist 1959 nahe Cuxhaven in Osten an der Oste geboren. Also sind ein Kind des Wassers und des Strandes?
Ja, Strand.
Ufer.
Ja, Hafen. Also tatsächlich bin ich in eine Seefahrerfamilie reingeboren, mütterlicherseits tatsächlich alles Seeleute, Großvater, Onkels, Cousins, alles Seeleute. Mein Vater ist in der damaligen Tschechoslowakei aufgewachsen, wurde dann als wie die ganze deutsche Minderheit bei Kriegsende vertrieben, war 14 Jahre und ist dann mit 14 bis nach Hamburg gekommen. Und ist dann sein Leben lang zur See gefahren.
War das ein Traum von ihm gewesen, zur See
ja,
zu fahren?
Ja, der wollte als Kind entweder Förster oder Seemann werden. Und dann und da er dann mal oben in Hamburg war, irgendwie seine Mutter und seine Schwestern sind im Süddeutschen geblieben. Und der ist alleine dann weiter und ist dann wirklich immer zur See gefahren. Mein Vater war Seemann durch und durch. Und das tatsächlich war für mich irrsinnig prägend.
Ja, Sie sind auch zur See gefahren?
Na, ich habe meine ersten Lebensjahre, also ich war seit meiner dritten Lebenswoche auf dem Schiff. Und bis ich zur Schule musste, war ich fast immer auf dem Schiff mit meiner Mutter, mit meiner großen Schwester und dann immer in den Ferien. Und als junger Mann habe ich auf dem Schiff meines Vaters angemustert. Ich habe ein Seefahrtsbuch und habe auf dem Schiff gearbeitet, bis ich dann andere Dinge gemacht habe.
Was war denn das für ein Schiff?
Das war ein sogenannter Kymo, Küstenmotorschiff, also ein Frachtschiff, mit dem mein Vater, Holz aus Schweden nach England gebracht hat. Und Getreide von Frankreich in die DDR und so, also ich sag mal von oben Skandinavien, ganz England bis runter in die Biskaya, rüber nach Polen, so. Also kein Binnenschiff, sondern wirklich, wir waren auf See, wir haben...
Also wir, das heißt, Sie sind da auch mitgefahren, was hatten Sie dann für Aufgaben? Als Kind durften Sie da schon irgendwie...
Als Kind musste ich aufpassen, dass ich nicht über Bord gehe. Und ich kann mich entsinnen, wir sind in der Biskaya in einen unglaublichen Orkan geraten, wo große Schiffe irgendwie untergegangen sind. Und mein Vater hat mich mit seinem Gürtel neben dem Radar im Ruderhaus irgendwie angeschnallt, damit ich irgendwie da nicht durch die Gegend fliege. Und das haben wir auch nur sehr knapp mit heiler Haut überlebt. Und
aber es klingt jetzt wie ein Abenteuerroman. Also
ja, aber so war's.
Ja. Aber es hat Sie auch nicht irgendwie verängstigt, sondern eben der Vater hat da offenbar dann so eine Ruhe auch ausgestrahlt oder so ein Wissen um die Elemente.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Mein Vater war so ein großartiger Seemann. Ich hatte nie Angst. Ich war immer sicher, dass alles gut geht. Wobei die Situation zum Teil wirklich, also ich kann mich an viele Stürme erinnern. Mhm. Und wo dann mitten in einem Sturm die Maschine ausgefallen ist. Und wenn ein Schiff keine Maschine hat, ist es eben manövrierunfähig. Und treibt dann wie wild rum und das mit haushohen Wellenbergen. Das war schon, ja, es war wirklich ein Abenteuer, aber nee, Angst war eigentlich nicht im Spiel.
Von meinem Auge entstehen gleich Bilder im Kopf von diesen Wellen. Ich gucke, habe mich jetzt mal umgeguckt in Ihrem Atelier, in dem wir ja sind. Ich sehe zwar Wasserbilder und auch See und auch ein Boot, aber da ist die Ruhe. Sturm habe ich hier jetzt noch nicht gesehen, oder? Kalkstein gefassten Sturm?
Gibt's auch. Also es gibt ja viele hundert mehr Arbeiten, als Sie jetzt hier sehen können. Aber tatsächlich dieses Schiff, das ist, das man da sehen kann, das ist der Kymo meines Vaters gewesen. Auf dem bin ich aufgewachsen. Ja, ja, ja. Aber der ist da trocken gefallen. Also da ist einfach das Wasser weg und dann irgendwann kommt das Wasser wieder, er beflut und dann kann man wieder los. Und,
also deswegen die Ruhe.
Genau. Und rechts darüber ist ein Ausschnitt der Nordsee, da sieht man die Wellen, aber harmlos auch. Aber wie gesagt, die Arbeiten zu den Stürmen gibt's auch und es gibt auch zu dem, was ich gerade erzählt habe, dieser Sturm in der Biskaya, da sind wir mit dem Schiff nachher gestrandet und dann kamen gleich die Lokalreporter und da gab's Fotos von meinem Vater, meiner Mutter und mir und das habe ich tatsächlich künstlerisch verarbeitet. Und da unten sieht man zum Beispiel, das ist nach einem Foto, das damals in der Zeitung gewesen ist, das sind meine Eltern im Ruderhaus und da unten kann man nicht genau sehen, da stehe ich, das war, sowas.
Also hier haben wir doch auf Stein gebannte Familienfotos, also interessant. Bleiben wir mal bei den Weltmeeren, also wenn Ihr Vater ein solcher Reisender war und Sie mit und die Mutter ebenso, dann nehme ich an, es war ein sehr weltoffener Haushalt, eine sehr weltoffene Familie.
Also es gab bei den Seeleuten ringsrum, so oben im hohen deutschen Norden, gab es viel Engstirnigkeit und mein Vater, ich würde mal sagen, war das Gegenteil davon. Mein Vater war genau das, der war eigentlich Kosmopolit, der konnte sich mit Leuten in allen Ländern unterhalten, der hat Französisch gelernt, der hat Schwedisch gelernt, Dänisch, so viel, dass er mit den Leuten dort reden konnte, während die meisten Schipper im Norden irgendwie nur Plattdeutsch gesprochen haben und das musste dann reichen. Und das war auch etwas, was mich sehr stark geprägt hat.
Und Sie haben ja gesagt, Sie haben da quasi auch angeheuert bei ihm. Wollten Sie denn da Seemann werden?
Das war der Traum meines Vaters. Der hatte schon die Idee, dass wir auch so eine kleine Dynastie bilden und dass ich eben auch Seemann, also dass ich Kapitänspatent mache und dass wir vielleicht mal ein größeres Schiff zusammenbauen und so weiter. Also ich würde sagen, dieses ganze Thema Seefahrt habe ich so in den Knochen, das wird dann nie wieder rausgehen. Und immer wenn ich irgendwo im Hafen bin oder auf einem Schiff, dann kommt das alles sehr stark hoch. Und das war großartig und sehr prägend. Aber es war früh klar, das bin ich nicht.
Sondern?
Naja, ich glaube, mein Vater hat sich früh Sorgen um mich gemacht. Also ich habe relativ früh meine Haare wachsen lassen, das sieht man ja jetzt noch.
Steht hier langhaarig vor mir.
Ich war eher der Träumer und ich war eher derjenige, der früh angefangen hat, Bilder zu malen und Lehm aus dem Boden zu klauben und Figuren zu machen und im Backofen irgendwie zu backen und so. Also dieses Künstlerische kam sehr früh durch.
Da gibt es ja auch eine familiäre Verbindung. Ihr Urgroßonkel war Wilhelm Leibl, der Maler, den man auch in der Alten Nationalgalerie besichtigen kann. Meinen Sie, da ist irgendwas familiär weitergegeben? Oder?
Ja, das ist so eine Frage, wie das irgendwie mit der Kunst und den Genen ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber zumindest, ja, Wilhelm Leibl, der ja ein bedeutender Maler war und auch einen Kreis um sich gesammelt hat, war, ich sage mal, der Großonkel meiner Großmutter väterlicherseits, also meine Großmutter war eine geborene Leibl und da gibt es das zumindest. Der Vater meines Vaters war Kapellmeister in Karlsbad, also es gab schon.
Also es gab eben auch diese künstlerische Seite, ne? Hat jemand Ihr Talent, ich meine, Sie haben gerade gesagt, der Vater hat sich eher ein bisschen Sorgen gemacht, was soll aus dem denn werden? Hat jemand Ihr Talent gesehen und gefördert?
Ja, das war in der Schule relativ schnell. Also meine Kunstlehrer irgendwie waren sehr engagiert und haben mich irgendwie nachmittags, weiß ich nicht, Totenschädel zeichnen lassen, ausgestopfte Tiere und alles Mögliche. Also das ist so passiert, ja.
Und dann war klar, ich mache was mit Kunst?
Ich wollte als Junge eigentlich Archäologe werden. Ich war fasziniert von Homer, von der Ilias, von der Odyssee. Meine armen Freunde mussten mit mir das nachspielen irgendwie und so. Ich war hin und weg davon und das wollte ich eigentlich werden. Und als ich älter wurde, wollte ich Künstler werden. Und eigentlich wollte ich Malerei machen. Das war eigentlich die Idee. Und dann habe ich später nur gedacht, ach naja, ist vielleicht ganz gut, ich mache mal ein bisschen was Handfestes statt nur Malerei und so bin ich dann eben zum Stein gekommen.
Sie haben erst eine Steinmetzlehre gemacht und haben dann tatsächlich eben noch Kunst studiert. Also tatsächlich beim Steinmetz ist aber eben was hängen geblieben.
Viel mehr als das, was hängen geblieben wäre. Mein Meister hat mir einen Steinbrocken hingelegt und ein bisschen Werkzeug und hat gesagt, fang mal an. Und ich die ersten 3 Wochen wusste ich nicht, wie ich vor Muskelkater in Schlaf kommen sollte. Also ich war vorher zur See gefahren, war jetzt nicht irgendwie, dass ich nur am Schreibtisch gesessen hatte. Trotzdem ist das Steinearbeiten nochmal anders. Und es war sehr anstrengend, aber ich war sofort fasziniert. Und das ist bis heute geblieben.
Wir sind nicht mehr im Atelier, wir sind nicht mehr von Skulpturen umgeben, sondern von Aktenordnern. Wir sind nämlich mitten im Büro von Restaurierung am Oberbaum. Ich sehe ein Foto von einem Fries, vom Schiefelbein Fries. Mit dem haben Sie zum Beispiel als Restaurator zu tun gehabt.
Ja, der Schiefelbeinfries ist das größte Einzelkunstwerk im Neuen Museum, zeigt den Untergang Pompejis von Hermann Schiefelbein. Und das Neue Museum ist ja, ich würde mal sagen, vielleicht die anspruchsvollste, aufwendigste, skrupulöseste Restaurierungsarbeit im Nachkriegsdeutschland unter der Ägide von David Chipperfield. Und da haben wir über viele Jahre eine gewisse Rolle gespielt.
Das Neue Museum sollte zu DDR-Zeiten eigentlich schon gesprengt werden. Ne? Sie haben, glaube ich, dann bei der Besichtigung auch noch Bohrlöcher für einen Sprengstoff gefunden.
Genau, die Bohrlöcher sind schon angesetzt gewesen und es sollte halt ein Neubau dahin. Aber es hat schon zu DDR-Zeiten massive Widerstände gegeben und es haben sich Leute dort großartig dagegen gestellt. Und das Neue Museum war, das muss man wissen, eine vollständige Ruine. Also es hat reingeregnet, es gab unglaubliche Schäden, aus der Mauerkrone wuchsen die Bäume. So war der Zustand.
An dieser kurzen Geschichte sieht man schon die Bandbreite Ihres Restaurierungsbüros. Sie sind A, zum Beispiel in der Wüstenstadt Naga im Sudan tätig gewesen. Sie haben Grabungen in Äthiopien gemacht. Sie haben am Rathaus in Lübeck und in Stralsund gearbeitet, haben aber auch eine Dorfkirche in Niedersachsen restauriert und eben zum Beispiel am Neuen Museum gearbeitet. Sind die Anforderungen an Restaurierung immer gleich? Bei dieser Bandbreite kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen.
Also ich glaube, dass es wenige Berufe mit überhaupt solcher Bandbreite gibt wie Restaurierung, weil auch wir die verschiedenen Facetten haben von Untersuchungen, von Planung von Restaurierungsvorhaben, aber eben auch die ganze Ausführung, die eigentliche Restaurierung selbst. Und weil wir ja tatsächlich Projekte hier in Berlin haben, Projekte in Deutschland, aber eben auch im Sudan, Äthiopien, in Italien und in Istanbul. Und die Anforderungen sind vollkommen unterschiedlich und es ist sehr interdisziplinär. Man arbeitet in der Regel heute mit verschiedenen Laboren zusammen, mit Kunsthistorikern, mit Archäologinnen, mit Architekten, mit Vermessungsingenieuren, mit 3D-Technik. Also das ist eigentlich das, was diesen Beruf heute kennzeichnet.
Ich habe noch im Ohr, dass Sie eben gesagt haben, als Kind wollten Sie gerne Archäologe werden. Also Sie haben irgendwie all Ihre Wünsche umgesetzt, oder? Der Archäologie kommen Sie sehr nahe, wenn Sie an Grabungen beteiligt sind?
Ja, tatsächlich, ich weiß nicht, knapp 20 Jahre nach meinem Abitur war ich zu einer Veranstaltung in meinem kleinen Gymnasium im hohen Norden und habe Leute dort nach so langer Zeit wieder getroffen und die haben gesagt, und, machst du was mit Kunst und Geschichte und hast du deine große Liebe gefunden, diese rothaarige Frau? Und ich habe gesagt, ja, ich mache tatsächlich was mit Kunst und Geschichte, das ist mein täglich Brot und ich hatte mich gerade frisch verliebt in die Liebe meines Lebens, mit der ich heute noch zusammenlebe.
Eine rothaarige Frau.
Die rothaarige Frau, das war 1996. Ja, und tatsächlich sind das die Themen, die mein Leben bestimmen und auch innerhalb meiner künstlerischen Arbeit ist eben Geschichte ein wesentlicher Faktor.
Was ist spannender eigentlich, so eine internationale Ausgrabung oder aber hier Sicherung von Kulturgut in Deutschland?
Naja, da würde ich mit Goethe sagen, greif immer hinein ins volle Menschenleben, da wo es packst, da ist es interessant. Also das könnte ich so nicht sagen. So eine Grabung in der sudanesischen Steppe, das ist ein wirkliches Abenteuer. Das ist hochgradig spannend. Jetzt ist ja die katastrophale Situation durch diesen unsäglichen Krieg wieder mal. Aber grundsätzlich nein, das ist großartig. Und wenn wir da abends irgendwie mit einer Pepsi-Cola uns den Sonnenuntergang angesehen haben, weil Alkohol ist ja verboten, Herr Scharia, dann hat sich das manchmal angefühlt wie auf dem Schiff, wenn wir ins unendliche Meer gesehen haben. Also da gibt's auch solche Parallelen. Aber tatsächlich, was es an Schätzen auch hier in Berlin gibt, ist sensationell. Also ich könnte da irgendwie das gar nicht abstufen.
Sie befassen sich häufig damit, also mit der Konzeption, was passieren muss, wenn Restaurierung angesetzt ist. Das geht ja wahrscheinlich mit dem Transport von den Gütern los, oder? Womit geht das los?
Ja, das hängt immer so ein bisschen vom Einzelfall ab. Aber häufig hat es damit zu tun, Objekte zu demontieren, zu sichern, dass nichts passiert, sie sicher zu transportieren. Das sind zum Teil ja auch große, schwere, heikle Objekte. Und dann die Frage, wie will man sie eigentlich zum Beispiel im musealen Kontext oder in archäologischen Stätten neu präsentieren? Das ist ja die Frage, wie weit geht man mit einer Wiederherstellung? Inwieweit tut man so, als wäre alles noch da gewesen? Oder wie weit zeigt man das Fragmentarische und traut dem Besucher zu, den Rest in seinem Kopf zu vervollständigen.
Oder will ihn gerade auf die Spuren der Zeit eben auch aufmerksam machen vielleicht. Was hat die Zeit, was hat Krieg oder was weiß ich mit dem Objekt gemacht?
Exakt. Und das ist tatsächlich auch, wenn es um Denkmäler im Außenraum geht, ist das immer so eine Gratwanderung, weil die Dinge als Ruine zu bewahren, wie zum Beispiel in Berlin die Gedächtniskirche, die ja als Mahnmal dasteht, ist auf der anderen Seite hochgradig aufwendig. Ein geschlossenes Bauwerk ist sehr viel besser zu sichern und zu erhalten. Das ist immer eine Frage, was ist eigentlich die Intention? Und das, finde ich, sind die spannenden Fragen, also die Ideen dahinter, die Konzepte. Was will ich eigentlich transportieren?
Sie haben das Rathaus von Lübeck habe ich erwähnt, ganz unterschiedlichste Sachen gemacht. Wenn Sie als Restaurator da auftauchen, müssen Sie ja mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeiten, mit den unterschiedlichsten Professionen. Das ist ja eine internationale Sprache oder eine Sprache, die Sie mit allen verbindet?
Also Lübeck ist ja noch relativ einfach, weil alle in der Regel dort Deutsch sprechen. Das hat tatsächlich mein Kompagnon Jan Hamann gemacht. Aber ich entsinne mich, ich habe mich um Skulpturen der Villa Massimo in Rom gekümmert. Und da haben wir mit Leuten vor Ort zusammengearbeitet. Die sprachen kein Englisch und kein Deutsch und wir kein Italienisch. Und die Sache war relativ heikel, also in schwindelnd erregender Höhe. Und wir hatten einen Kran dort und mussten diese Figuren vom Sockel nehmen und bewegen. Und die Kommunikation in Istanbul hatte ich das Gleiche. Dort mit Fachleuten, die mit denen wir keine gemeinsame Sprache hatten. Und die Kommunikation war perfekt, weil Kommunikation ist mehr als nur die gleiche Sprache sprechen.
Das meinte ich eben. Wahrscheinlich gibt es eben sowas Übergeordnetes. Sie waren auch in Seoul und haben da eine Goethe-Statue restauriert.
Ja, Goethe war nochmal ein anderes Thema. Die Koreaner, das weiß man hier gar nicht, sind begeistert von Goethe. Jedes Kind liest Goethe. Und ein großer Konzern dort hat sich eine riesen Firmenzentrale gebaut, einen gigantischen Turm. Und davor wollten sie ein Goethe-Denkmal. Und dafür haben sie Leute nach Deutschland geschickt. Und am Ende kam es darauf raus, das Berliner Goethe-Denkmal von Fritz Schaper, das sollte kopiert werden. Und davon wollten sie eine Kopie aufstellen. Und weil ich mal für die Restaurierung des Originals, des Marmor-Originals zuständig gewesen war, habe ich die künstlerische Leitung dafür bekommen. Und wir haben eine Bronzekopie 3D-Scan basiert gemacht. Wir haben also alles gescannt und haben danach die Formen gedruckt und dann in Bronze gegossen und dann dorthin geschafft und aufgebaut. Das war ein sensationelles Ding. Das hat mit Restaurierung eben auch nur bedingt viel zu tun. So viel zu der Bandbreite.
Ich habe gerade gedacht, ich habe die Frage gestellt und dann stelle ich fest, es ist überhaupt gar keine Restaurierung, sondern die Erschaffung einer Kopie oder eben eines neuen Kunstwerkes. Haben Sie, wenn ich mich umgucke, und ich könnte ja hier jeden Ordner aus diesen meterweise Regalen rausziehen, haben Sie ein Lieblingsprojekt?
Ja, also tatsächlich habe ich Jahre, nachdem das neue Museum eröffnet war, mit Martin Reichert, einem der Projektleiter damals aus dem Büro Chipperfield, zusammengestanden. Und er hat gesagt, hast du vorher oder nachher irgendwas gemacht wie das neue Museum? Und ich habe gesagt, nichts. Also das war tatsächlich sensationell. Es war unfassbar, wie komplex, wie aufwendig, wie viel Diskussionen und Streits es um die Sache gegeben hat. Das war besonders. Aber Thema Chipperfield, bevor die neue Nationalgalerie geschlossen wurde für die Sanierung, hat David Chipperfield dort eine Intervention vorgehabt. Und die Chipperfields haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu realisieren. Und ich habe dann in 2 Wochen 144 raumhohe Baumstämme in diese große Halle gestellt. Hat auch gar nichts mit Restaurierung zu tun. Die haben sich gedacht, naja, als Restaurator geht er mit dieser Architekturikone Mies van der Rohe ordentlich um. Und als Bildhauer kann er große, schwere Objekte bewegen. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Das war eine Riesenherausforderung, das hinzukriegen. Ist gar nicht der Restaurator so richtig gefragt, aber die Aufgabe war super.
Wir haben den Bildhauer und Restaurator Thomas Lucker kennengelernt. Ich hatte ja am Anfang so gedacht, wahrscheinlich ist Restaurierung irgendwie der Brotberuf, um das Künstlerdasein leben zu können. Aber als Sie jetzt eben mit strahlenden Augen erzählt haben von den verschiedenen Restaurierungen, habe ich das Gefühl gehabt, nee, das steht schon nebeneinander, oder?
Ja, tatsächlich habe ich mit der Restaurierung mal angefangen, weil ich früh Vater geworden bin. Die Familie musste ernährt werden. Mit der Kunst war es mal so und mal so. Aber die Wahrheit ist, ich mache jetzt eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben lang beides und ich mache beides wahnsinnig gerne und ich mag die Kombination aus beiden auch sehr, sehr gerne.
Was möchten Sie als nächstes? Gibt es ein Projekt, wo Sie sagen, da muss ich mich mal unbedingt drum kümmern?
Also ich bin ja schon seit über 20 Jahren beteiligt an dem Planungsprozess Pergamonmuseum. Dort wird ein vierter Flügel gebaut, den gibt es noch nicht. Und dieser vierte Flügel wird eben diesen Architekturrundgang ermöglichen. Und ich habe die Konzepte dafür gemacht, diesen vierten Flügel zum großen Teil mit ägyptischer Monumentalarchitektur zu bespielen. Das Pergamonmuseum, wie jeder weiß, ist erstmal geschlossen. Das wird sich noch sehr lange hinziehen. Das wird bis in die 30er gehen. Sie haben es vorhin gesagt, 59 bin ich geboren. Also dann bin ich kein junger Mann mehr. Aber ich bin voller Hoffnung, dass ich das wirklich bis zum Ende begleite, weil es wird hochgradig spannend. Es ist hochgradig heikel. Wir stellen dort große Säulen, die sehr, sehr schwer sind in diesen Raum, der eigentlich so eine Gewichte gar nicht gut vertragen kann. Das wird sehr, sehr aufregend. Und ich hoffe, ja, dass das dazu noch kommt.
Na, und wir sind gespannt auf irgendwann 2000, weiß nicht wie viel, in den 30ern, auf den vierten Flügel vom Pergamon-Museum, den Sie, den Thomas Lucker bespielt und mitentworfen hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir hier mal hinter die Kulissen gucken konnten.
Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für Ihren Besuch.